Ich glaube, das wird ganz spannend, auch wenn es erstmal zäh klingt und dass ihr so ein bisschen mit reinkommt, was wir uns dabei gedacht haben, weil wir auch sagen, das ist uns hier ein wichtiges Thema, auch für die Jesus Friends Gemeinde. Wollt ihr nochmal daran erinnern, Hamburg ist ja von jeher eine multikulturelle, eine multireligiöse, eine multikonfessionelle Stadt. Allein schon bedingt durch den Hafen. Gibt es in Hamburg, ich glaube, ist mit die Stadt, wo schon ganz lange ganz viele Religionen vertreten sind.
Das heißt ja immer, dass Hamburg die Hauptstadt des interreligiösen Dialogs sei. Ich glaube, ganz falsch ist das nicht. Wobei es mir jetzt nicht darauf ankommt zu sagen, das ist sozusagen die Top-Position in Sachen interreligiöser Dialog. In Berlin passiert auch ganz, ganz viel. Aber das Lexikon der Hamburger Religionsgemeinschaften, was ja mittlerweile schon wirklich in die Jahre gekommen ist, hat damals 105 verschiedene Religionsgemeinschaften für Hamburg ausgewiesen. Ich denke, die Zahl ist mittlerweile noch gewachsen.
Muss man mal sagen. Das heißt, die Frage ist ja, in so einer Stadt, multikulturell, multireligiös, wie kommen wir von einem Nebeneinander her, dass jeder so sein Ding macht, zu einem Miteinander? Und da ist von Anfang an hier an diesem Ort, in dieser Kirche, ja das Thema Dialog, gerade der christlich-jüdische Dialog, schon verankert. Und wir haben jetzt mit unserer Vision Campus für Begegnungen gesagt, das ist eigentlich, man kann fast sagen, mehr denn je ein Thema. Und wie können wir das fördern, dass wir von einem Nebeneinander zu einem Miteinander kommen und wollen hier einen Ort schaffen, wo Menschen unterschiedlicher Religion, unterschiedlichen Backgrounds, unterschiedlicher Konfession und Kultur zusammenfinden, sich begegnen und voneinander lernen, deswegen ja auch Campus, also ein Ort des Dialogs. Und ein Aspekt haben wir heute hier zum Thema, nämlich der interreligiöse Dialog. Und da wollte ich dich, Christoph, ein bisschen dazu befragen, denn ich weiß nicht, ob das allen so klar ist. Christoph Gossmann ist nicht nur Pastor der Jerusalem-Gemeinde, sondern, das kann man schon so sagen, hier in Hamburg ein ganz ausgewiesener Experte zu diesem Thema. Und ich will jetzt nicht so hochhängen, aber man muss ja auch mal ein bisschen klappern mit dem Geschirr. Nein, wir machen hier nicht so Larifari, wir haben hier gute Leute am Start. Nicht nur die Musikleute, sondern auch die hier vorne was zu sagen haben. Und wir starten mal. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt und mal gucken, wohin das so führen wird. Ich gucke mal schnell auf die Uhr, dass es nicht total aus dem Ruder läuft. Ich finde, ich habe das gerade schon angedeutet, warum das Thema Gespräch mit den Religionen eins der absoluten Top-Themen in unserer Welt ist. Nach wie vor und immer noch, ich glaube immer noch mehr. Jetzt diese Woche, vergangene Woche, war wieder ein Anschlag, der erstmal ein terroristischer Anschlag ist in London, aber der immer wieder da in diese Gemengelage, ja, IS hat gleich wieder gesagt, wir waren's, ob das stimmt, weiß keiner, aber das wird reklamiert. Also das ist eins der ganz großen Themen in unserer Welt. Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen und ich wollte dich einfach mal fragen, jetzt als erste Frage, wie bist du ganz persönlich zu diesem Thema gekommen? Ich meine, du bist erstmal Christ und christlicher, evangelischer Theologe. Wie bist du ganz persönlich zu diesem Thema interreligiöser Dialog gekommen?
Ach, letztendlich hängt es für mich einem längeren Aufenthalt in Israel zusammen, Ende der 70er Jahre. Es war einfach so, ich hatte Abitur gemacht und hatte schon vor, irgendwas zu studieren und wusste aber gar nicht so richtig, in welche Richtung der Zug fährt. Also ich überlegte, Psychologie war eine Option, Jura war eine Option, da hatte ich in der Anwaltspraxis schon mal ein längeres Praktikum gemacht, hat mich durchaus gereizt. Theologie, aber auch Altphilologie und da habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt, wenn ich nicht so richtig weiterkomme mit der Entscheidung, mache ich mal was richtig schön Praktisches und bin nach Israel gefahren, in den Kibbutz Shaar HaGolan und habe da diverse Monate in einer Olivenplantage gearbeitet. Viele Jüdinnen und Juden kennengelernt, die mich dann auch sehr intensiv auf meinen Glauben angesprochen haben und da merkte was. Das war für mich das erste Mal in meinem Leben, dass ich sozusagen meinen eigenen Glauben gegenüber Nicht-Christen, die aber auch sehr fest im Glauben verankert waren, vertreten konnte. Das war für mich eine ganz spannende Erfahrung. Und als ich dann wieder zurückkam nach Deutschland, war es auch kein Zufall, dass ich dann evangelische Theologie und Judaistik angefangen habe. Und seitdem bin ich im Grunde bei dem Thema auch geblieben.
Spannend. Wusste ich gar nicht, dass das vorher war, diese Erfahrung. Aber kann ich ja direkt mal zurückfragen jetzt. Ich meine, warum dann nicht vergleichende Religionswissenschaften, sondern evangelische Theologie?
Manchmal ist es ja so, dass einem Sachen klar sind, eher so intuitiv, eher aus dem Bauch heraus, und man viel später kapiert, dass das Gefühl richtig war, dass man sich darauf verlassen konnte. Religionen zu vergleichen, Religionen sind nicht gleich, warum soll man sie dann vergleichen? Für mich ist eher so der Punkt, dass wenn ich höre, so vergleichende Religionswissenschaften, und wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen rede, die das studiert haben, deren Fachkompetenz ich sehr achte, dann ist es immer so eine Vogelperspektive. Sie schauen sozusagen religiös ein bisschen unbeteiligt auf die verschiedenen Religionen, Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus, etc., etc., etc. Das ist spannend, keine Frage, das ist interessant, aber nicht mein Ansatz. Ich schaue mir das nicht aus der Vogelperspektive an, sondern ich habe meinen Glauben, meinen christlichen Glauben, in dem bin ich zu Hause, da bin ich aufgewachsen, da habe ich meine Heimat. Und aus der Perspektive heraus schaue ich auf die anderen Religionen und eigentlich schaue ich auch nicht so sehr auf andere Religionen. Es geht beim interreligiösen Dialog nicht darum, dass so abstrakte Größen wie Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus miteinander in einen Dialog treten, sondern Menschen. Menschen, die in ihrer je eigenen Religion bei ihrer persönlichen Heimat haben. Und das ist vielleicht so mein Versuch, eine Antwort auf deine Frage. Warum ich sozusagen die Religionswissenschaft, das war für mich etwas, was zu wenig mit mir persönlich zu tun hatte.
Und so hat es ja auch angefangen, hast du ja erzählt. Ja. Ne? Im Grunde durch eine persönliche Begegnung, herausgefordert, gefragt zu sein, Rede und Antwort stehen zu sollen, auf jemanden zu treffen, also sich selber, über sich selber, seinen eigenen Glauben gestoßen zu werden, gleichzeitig wahrzunehmen, der andere glaubt, aber glaubt anders, dadurch ist ein Gespräch entstanden.
Genau.
Ist ja interessant. Ich habe, wenn man jetzt ist ja Bundestagswahl, nächsten Sonntag, und wenn man mal so die Parteiprogramme ein bisschen durchforstet, fällt zumindest bei Schwarz, Rot, Grün und Gelb auf, dass der christliche Glaube, ein christliches Bekenntnis vorkommt als Thema. War ja jetzt auch habt ihr vielleicht mitgekriegt, beim Interview. Ich glaube, zur Überraschung von Schulz und von Merkel hat hier die Interviewerin, wer war das, Maischberger, glaube ich, oder wer die Frage stellte, weiß ich gar nicht mehr, gefragt, waren Sie denn heute in der Kirche? Also es kommt als Thema vor. Hast du nicht gesehen? Interessant. Also jedenfalls, was ich sagen will, ist, ja, also die waren so beide ein bisschen perplex und mussten sich so ein bisschen retten, weil niemand so richtig in der Kirche war an dem Sonntag, nur in der Kapelle oder am Tag vorher oder so, aber naja. Also was ich sagen will, ist, in den Parteiprogrammen ist vom christlichen Glauben die Rede, aber im Zusammenhang, bei allen Parteien, im Zusammenhang mit Zuwanderung und Integration. Also in der Auseinandersetzung, im Gespräch, warum kann man nicht einfach sagen, wir sind hier christliches Abendland, wir sind hier in Deutschland, Punkt, fertig, aus. Warum kommen wir um das Gespräch mit denen, die glauben, aber eben ganz anders, nicht herum?
Du hast ja vorhin schon gesagt, wir sind einfach in einer Gesellschaft, die multireligiös und multikulturell geprägt ist. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Aber ich finde, in jedem Fall sollte erstmal die Tatsache als solche so sehen, wie sie ist. Wir leben mit Menschen anderer kultureller Prägung und anderer religiöser Prägung zusammen. Und ich finde, da ist es wichtig, dass wir einen Weg finden, das so zu gestalten, dass ein guter Weg draus wird. Und es ist ja oftmals nicht in erster Linie die Religion. Bei den Geflüchteten heißt es ja, das sind ja alles Muslime. Nein, weit über die Hälfte sind Christen und Christinnen. Aber trotzdem, sie kommen aus einem ganz anderen Kulturkreis. Und wie schaffen wir es, jeden trotz der unterschiedlichen Prägungen, religiös wie kulturell, miteinander zu leben? Ich glaube, das ist, du hast eben vorhin schon gesagt, es kommt darauf an, miteinander zu leben und nicht nebeneinander her. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn ich glaube, dass jedes nebeneinander her in Krisenzeiten in Gefahr steht, in ein Gegeneinander umzukippen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, in dieser so heterogen geprägten Gesellschaft zu schauen, dass wir miteinander im Gespräch bleiben, dass wir gemeinsam einen roten Faden haben, der sich durch alles durchzieht, der die Gesellschaft auch zusammenhält. Also von da aus sehe ich im interkulturellen wie auch im interreligiösen Dialog auch eine ganz starke friedensstiftende Dimension. Und da geht es zunächst mal um den inneren Frieden in unserer Gesellschaft.
Ist er anstrengend? Es ist immer anstrengend, wenn man sich auf was anderes einlassen muss und nicht einfach sagt, ich habe hier meine vier Wände und war schon immer so und ist ja eigentlich nett und ist ja gut so. Ich glaube, dass wir mehr, also auch aufwachen, dass das in Hamburg auch immer stärker uns bewusst wird eben, dass wir, wie du sagst, ne, wir sind, ob kann man gut oder schlecht finden, aber erstmal, das ist Fakt, das ist so. Ich habe gestern erst einen interessanten Artikel hier in der Zeit gelesen. Da geht's eigentlich um das Gespräch, um den Dialog zwischen Konservatismus und Liberalismus. Das ist ein bisschen ein anderer Dialog, aber was ich interessant fand, der Autor schreibt hier, Aufhänger ist eigentlich dieses Thema Ehe für alle. Und er reflektiert es nochmal und sagt, als Liberaler kann ich damit gut leben, mit diesem Ehe für alle ist jetzt, ne? Aber er sagt, wie ist das eigentlich gelaufen? Ich habe das Gefühl, viele sind überrumpelt worden, da mit Volker Beck und so, und wie das dann gelaufen ist. Und er sagt einen interessanten Punkt. Er sagt, was mir fehlt in der Debatte ist, er schreibt hier, und auch die Kirchen, die katholische wie die evangelikale Szene, liefern inhaltlich kaum etwas, was die konservative Position jenseits des Bekenntnisses noch stärkt. Das ist jedoch notwendig. Schließlich wird eine Position, die von vielen geteilt, jedoch nicht ausreichend argumentativ gestützt wird, anfällig für Populisten. Diese machen sich das Gefühl derer zunutze, die sich, abgehängt vom Diskurs, in gleichgesinnten Kreise flüchten. Dort sind sie dann kaum für rationale Argumente mehr erreichbar. Das fand ich einen spannenden Punkt. Also er sagt praktisch inhaltlich, dass es so gelaufen ist, alles gut. Ja? Als Liberaler sage ich eh für alle, wunderbar. Aber er markiert einen Punkt und sagt, wir haben ein Problem. Die Debatte, der Dialog ist nicht gut geführt worden. Und zwar von den, er mahnt es an und sagt, von den Konservativen. Sind zu wenig gute Argumente auf dem Tisch. Und was passiert ist, dass Menschen, die sich abgehängt fühlen, die so ein Gefühl haben, ich werde hier über den Tisch gezogen, dass die in so eine Gemengelage reinkommen, wo Populismus entsteht. Und das finde ich einen spannenden Punkt jetzt auf den interreligiösen Dialog. Also sozusagen als Aufforderung, dass es wirklich ein Thema ist, den wir uns stellen müssen. Natürlich haben wir hier unsere christliche Position, aber wenn das nicht geführt wird, rutschen viele in so einen Populismus rein, in Ausländer oder Islam oder sonst wie Feindlichkeit. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Findest du das nachvollziehbar? Oder?
Ja. Ich glaube, das Fremde ist hier immer auch etwas, was uns verunsichert. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Verunsicherung um? Schotten wir uns ab oder können wir vielleicht das andere, das Fremde auch als mögliche Bereicherung erleben, als Horizonterweiterung, etwas, was vielleicht auch neue Impulse in unser eigenes Leben mit reinbringt. Ich habe zurzeit den Eindruck, um nur noch auf der politischen Ebene zu bleiben, was ich sage, greift viel zu kurz. Weiß ich sage es aber trotzdem. Ich glaube, dass durch diese Bildung von diesen übergreifenden Strukturen in der EU und auch sonst Menschen das Gefühl haben, die Welt wird sehr unübersichtlich. Und dann kommt ganz leicht das Gefühl auf, ja, die da oben, die bestimmen hier alles und wir können gar nichts mehr bestimmen. Vor allem Politikverdrossenheit und der Wunsch, sozusagen den einen eigenen kleinen überschaubaren Zirkel wieder zu haben, wo man die Welt wieder versteht. Und, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo dann die eigene kollektive Identität auch gebildet wird in Abgrenzung zu anderen. Also ich glaube, dass Pegida braucht nicht so sehr wie Muslime in Deutschland. Oder genau gesagt.
Braucht nicht so, ja. Mhm.
Ja, um ein eigenes Selbstverständnis zu haben. Pegida ist in einer Stadt entstanden, wo der Anteil an muslimischer Bevölkerung bei 0,2% liegt. Das heißt, es geht auch gar nicht um die realen Menschen. Es geht um das Schreckensbild des Islams. Und da ist immer die Frage, wie gehen wir mit der Andersartigkeit anderer um? Um ein Stück Weltliteratur zu zitieren. Ich glaube, es war der Band Obelix, Asterix bei den Olympischen Spielen, wo Methuselix sagt, Fremde, ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. Und das bringt vielleicht so ein bisschen auf den Punkt, was so Stichwort AfD, Pegida etc. Auch als Muster haben, wie da kollektive Identitätsbildung funktioniert.
Gehen wir mal einen Schritt weiter. Um es vielleicht auch ganz praktisch zu machen. Der Vorwurf, es gibt ja so einen Vorwurf an den interreligiösen Dialog, da wird so ein Einheitsbrei gerührt, Hauptsache wir glauben irgendwie miteinander und haben uns alle lieb und dann ist gut. Was passiert eigentlich in dem, was du gesagt hast, in so einem, ja, es geht um, du hast gesagt, es geht nicht theoretisch um das Gespräch zwischen dem Islam und dem Christentum, sondern es geht beim Dialog um Gespräch zwischen Menschen. Oder ja, sag mal ein bisschen, worum geht es da konkret?
Also erstmal diese
Einheitsbrei-Geschichte und dann auch, worum geht es konkret? Was würdest du sagen, was ist wichtig, wo dürfen wir uns nicht drumherum stehlen? Was ist unsere Aufgabe als Christen?
Ich finde erstmal diesen Vorwurf mit dem Einheitsbrei total einleuchtend. Da sind Menschen aus verschiedenen Religionen, die treffen zusammen, die kommen ins Gespräch, nicht weil sie irgendjemand nötigt, sondern weil sie es wollen. Sie wollen sich also gut verstehen, was liegt näher, als mögliche Konfliktthemen erstmal auszuklammern. Was liegt näher, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu beschränken, damit man sich gut versteht. Das mag ein Blick von außen sein, der erstmal völlig einleuchtend ist. Nur, die Erfahrung zeigt, dass es eben anders ist. Die Erfahrung zeigt, dass gerade, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, wo man nicht das Gefühl hat, von denen muss ich mich abgrenzen, wo man dann auch ganz offen, interessiert hört, was haben die mir eigentlich zu sagen? Und auch auf deren Fragen hört, plötzlich merkt, Moment, da sind Unterschiede. Wie kommen wir über die ins Gespräch? Und das kann etwas sein, was auch dann den eigenen Glauben ganz, vielleicht sogar ganz neu belebt. Ich will es mal so einem ganz konkreten Beispiel sagen. Für mich persönlich war eigentlich so lange Zeit das Weihnachtsfest kein theologisch so richtig wertvolles Fest, ein wichtiges Fest. Ich habe es eher betrachtet als volkswirtschaftliche Notwendigkeit und stellte mir vor, wie viel Arbeitslose hätten wir mehr, wenn es das in der Form nicht gäbe.
Im Buchhandel zum Beispiel.
Und die ganze Schokoladenindustrie wäre mittleres ein Desaster. Und ich war auch theologiegeschichtlich da eigentlich auf ziemlich sicherem Boden. Wenn ich mir so anschaue, wie spät sich überhaupt das Weihnachtsfest erst entwickelt hat und umgekehrt, wie früh sich das Osterfest entwickelt hat. Ostern, Auferstehung Jesu Christi, wurde von Anfang an gefeiert. Und zwar nicht nur einmal pro Jahr, sondern jeden Sonntag.
Jeden Sonntag.
Deshalb war für mich immer so das eigentliche Fest, das wirklich Wichtige, was uns zusammenhält, ist das Osterfest. Christlicher Glaube ist Auferstehungsglaube, ist österlicher Glaube. Glaube, dass das Vertrauen darauf, dass wir an der Auferstehung Jesu Christi teilhaben dürfen. Das stand für mich völlig im Zentrum, tut es immer noch. Aber mit dieser Einstellung bin ich dann plötzlich von muslimischen Freunden sehr intensiv befragt worden, ja, was es denn eigentlich überhaupt auf sich hat mit dem Weihnachtsfest. Und die wollten jetzt nichts vom 13-Monats-Gehalt und ähnlichen Sachen hören, sondern sie wollten jetzt wirklich hören, warum feiert ihr als Christinnen und Christen das zu Weihnachten in der Kirche? Und durch die Frage bin ich eigentlich erstmal dazu gekommen, nochmal ganz neu für mich durchzubuchstabieren, was eigentlich Inkarnation, die Menschwerdung Gottes heißt. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, an dem Punkt unterscheide ich mich von meinem Glauben, vom islamischen Glauben, diametral. Also auch im Islam ist es ja so, dass Gott den Menschen unendlich nahe ist. Im Koran heißt es an einer Stelle, und Gott ist dir näher als seine Halsschlagader. Aber er ist immer der zugleich ganz andere. Als Schöpfer steht er der Schöpfung immer gegenüber. Und nach christlichem Glauben ist der Schöpfer selbst Teil seiner Schöpfung geworden in Jesus von Nazareth. Und das habe ich, klingt jetzt alles sehr verkürzt und sehr banal, aber das habe ich mir so richtig mir gründlich auch durchdacht. Ich glaube, dass ich diesen Impuls gebraucht habe, den Impuls von muslimischen Freunden und Freundinnen, die da nicht locker gelassen haben. Entsprechend ist es so, dass sie auch nicht locker gelassen haben bei der Frage Dreieinigkeit, Trinität, was das eigentlich heißt. Und ich habe mich dann relativ intensiv mit auch mit dieser Frage beschäftigt. Und mal ganz ehrlich, klar, wir reden alle vom dreieinen Gott, aber wie intensiv diskutieren wir eigentlich über das, was Dreieinigkeit bedeuten könnte, innerhalb unserer Gemeinden? Doch eigentlich eher selten. Und da finde ich es ganz, ganz hilfreich, dass wir da mal so einen Impuls von außen bekommen. Das heißt, auf der einen Seite ist es so, dass alles sozusagen darauf angelegt ist, so einen Einheitsbrei zu schaffen. In der Praxis des Dialogs ist es so, dass wenn ein Dialog wirklich gelingt, man ganz, ganz schnell am ganz anderen Punkten bin, ist nämlich an den Punkten, ja, was vereint uns und was unterscheidet uns. Und meine Erfahrung ist, je klarer und deutlicher man die Unterschiede in den Blick nimmt, umso freier ist der Blick dann für das, was man wirklich gemeinsam hat, wo dann aus nichts an Unterschieden unter den Teppich gekehrt wird.
Das finde ich mehrere sehr spannende Punkte dabei, was du jetzt gerade gesagt hast. Also einerseits habe ich, man fühlt sich ja erstmal so, wenn man sagt jetzt in einer Begegnung, jemand, der auch so ein bisschen sattelfest ist in seinem Glauben, was übrigens schon mal dazugehört, dass man ungefähr ein bisschen weiß, ein bisschen Sprachfähigkeit, sprachfähig ist auch über seinen eigenen Glauben, dass man, also ich habe dich jetzt so verstanden, im Grunde durch das Gespräch mit Menschen, die anders glauben, bist du eigentlich gestärkt worden in deinem eigenen Glauben.
Ja, eindeutig.
Und das, also diesen Schatz oder auf Dinge gestoßen wurde, wo du gemerkt hast, das hat dich eigentlich in deinem Glauben sicherer gemacht. Also eigentlich genau das Gegenteil, glaube ich, was man erstmal so vermuten würde.
Obwohl so eine, ja. Also interreligiöser Dialog funktioniert ein bisschen anders als Tarifverhandlungen. Das, wo man sich irgendwo in der Mitte annähert. So, wir verzichten ein bisschen auf Trinität und die Muslime verzichten so ein bisschen auf den Anspruch, dass Mohammed das Siegel der Propheten ist, und dann kommt man irgendwo auf den Mittelpunkt. So funktioniert es gerade nicht.
Sag mal, ja, mit dem Weihnachten war ja schon ein konkretes Beispiel. So funktioniert es nicht, sondern.
Ich will mal ein konkretes Beispiel erzählen. Ich habe sehr viel gelernt bei einem älteren Imam, der auch, ja, war bei mir als nur Imam, so auch theologische Lehre für sehr viele Imame. Und er hat mich mal nachmittags eingeladen zum theologischen Gespräch, und das war unglaublich spannend. Und aus dem einen Gespräch wurden mehrere, und nachher war ich eigentlich fast jede Woche bei ihm in zum Gespräch. Und irgendwann mal ging es so richtig um die Kontroverspunkte. Und da kriegten wir uns so richtig in die Wolle, natürlich in aller Freundschaftlichkeit und bei aller Ehrerbietung, schließlich war das schon damals Mitte 70, aber es war an den Punkten, wo wir uns dann auch theologisch nichts geschenkt haben. Und irgendwann kam seine Frau rein und sagte, das Essen ist fertig. Und der Imam, ja, wir kommen gleich. Ne? Und das Gespräch ging dann weiter, und es wurde auch nicht wenig intensiv, sondern eher noch härter. Und es dauerte nicht lange, dann kam die Frau ein zweites Mal rein. Und der Imam, wir kommen gleich. Ne? Und wir vertieften uns wieder ins Gespräch. Und nach einer ganzen Weile kam sie rein und sagte so, worüber auch immer ihr schnackt, aber das Essen wird kalt. Die ganze Familie sitzt am Tisch, ihr kommt. Und zwar jetzt. Okay, wir kamen in ein Esszimmer, ein großer Tisch, die ganze Familie war da, ich der einzige Nicht-Muslim, wir setzen uns hin. Und der Imam sagte, Bruder Gossmann, sprechen Sie das Tischgebet. Und ich habe mich gefragt, wie kann er, nachdem wir uns so theologisch gefetzt haben, dazu auffordern. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich kapiert habe, gerade deswegen konnte er es. Das war ist nämlich nach den anderen Gesprächen, wo wir uns so lieb erstmal abgetastet haben und an uns angenähert haben, da kam diese Aufforderung nie. Aber da war plötzlich letztendlich eine Vertrauensbasis da, wo wir dann auch wirklich über die uns unterscheidenden Punkte wirklich reden konnten. Und das hat uns gestärkt, auch in unserer Beziehung.
Wir können ja was würdest du sagen in den ganzen Jahren, wo du sagst, wo du in den interreligiösen Dialog, das Gespräch oder genauer gesagt, das Gespräch immer wieder gesucht hast mit Menschen jüdischen Glaubens, muslimischen Glaubens, was ist dir neu kostbar geworden an deinem christlichen Glauben? Neu, also wo du sagst, das ist ein Schatz, wo du sagst, das hat mich neu, gerade in dem Gespräch ist mir neu wichtig geworden, neu aufgeleuchtet, neu zum Schatz geworden.
Wenn ich jetzt anfange, die Frage zu antworten, kann sein, dass ich den zeitlichen Rahmen heute völlig sprenge. Deshalb versuche ich mir jetzt irgendwie mal...
Die ersten fünf wichtigsten oder drei oder so.
Also ich kann mir mein persönliches Leben einfach gar nicht mehr vorstellen, ohne den direkten Austausch mit Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind und die im Judentum und Islam ihre Heimat haben. Wir hatten gestern ein großes Familienfest, 50. Geburtstag von Michaela.
Deine Frau?
Waren viele Leute da und natürlich waren ganz viele Muslime und Musliminnen dabei und Menschen aus der jüdischen Gemeinde und es war sozusagen völlig selbstverständlich. Wenn nach jedem Gottesdienst zusammen Ende gekommen sein wird, so schön ich es finde, hier in der Jerusalemkirche, aber nach einem Gottesdienst, nach der Kirchengemeinderatssitzung, nach diesem Gottesdienst, fahre ich dann noch erstmal woanders hin, nämlich in die jüdische Gemeinde Pinneberg, unsere Partnergemeinde, wo ich da den Nachmittag verbringen werde. Es ist sozusagen nicht mehr was Besonderes, was Selbstverständliches, sondern etwas, was in aller Selbstverständlichkeit mit dazugehört. Und manchmal passiert es auch so, dass der Wolfgang aus Pinneberg und ich über dieselben Texte aus dem Alten Testament zu predigen haben. Manchmal gibt es solche Situationen. Und dann gibt es einfach so ganz, ganz spannende nächtliche Telefonate. Sag mal, wie gehst du eigentlich mit der Stelle um? Und wie verstehst du das? Und aber hat Rashi nicht das gesagt? Aber und dann gibt es manchmal so die schrägen Geschichten, dass er mich auf Sachen aus der christlichen Tradition hinweist, während ich da gerade irgendwelche Stellen aus dem Mischner habe. Manchmal telefonieren wir auch so, wenn nur einer von uns sozusagen gerade an seiner Predigt hockt. Und ich finde das immer ausgesprochen bereichert, die Perspektive der anderen erstmal zu hören, wahrzunehmen und dann mal zu schauen, okay, und was kann ich davon dafür für mich übernehmen, was passt und was nicht. Und ich habe es bis jetzt eigentlich durch die Bank erlebt. Ich gehe aus jedem dieser Gespräche wirklich bereichert raus und ich freue mich, dass es Wolfgang auch so geht.
Ne, wie das, gerade im Gespräch man selber oder auf das gestoßen wird, was man, ja, man hat ja eine gewisse Bedienungsblindheit auch oft, wo man sagt, das ist mir neu zum Schatz geworden, hast du vorhin schon gesagt, Ostern natürlich, Weihnachten, die Menschwerdung Gottes, also dass das im Grunde so etwas ist, was uns im Glauben ja bestärkt, neu wichtig wird. Das ist immer so eine Frage auch, wie wird, ne, wenn man in zum Zweifel ist oder der Glaube irgendwie so lasch geworden ist, dass das gerade, dass man nicht keine Angst haben muss im Gespräch mit anderen, sondern ganz im Gegenteil, dass gerade diese Auseinandersetzung, die natürlich ein Stück Überwindung kostet, dazu führt, dass wir zumindest am Ende letztlich bestärkt werden.
Ich habe so ein kleines Wagnis gemacht. In meiner vorigen Gemeinde, da war ich auf einer Dorffahrstelle, Westküste von Schleswig-Holstein, Dithmarschen, und da gibt es wenig Muslime, nur zwei Moscheegemeinden in ganz Dithmarschen. Und die Einstellung der Jugendlichen, auch die zu mir im Konfirmandenunterricht gegangen, war nicht so richtig islamfreundlich. Ich könnte jetzt so ein paar andere Formulierungen gebrauchen, aber lassen wir es mal weiter. Und nun gehört das ja zum Konfirmandenunterricht dazu, dass man auch eine Konfirmandenfreizeit macht, von einem ganzen Wochenende. Und da habe ich gesagt, okay, ich glaube, das packe ich mir als Herausforderung an. Und habe dann meine Konfirmanden, genauso viele muslimische Jugendliche, aus Norderstedt, eingeladen und dann sind wir gemeinsam in eine Tagungsstätte gefahren. Ein ganzes Wochenende zusammen. Und es war total toll. Es hat ganz viel bewegt. Ich habe irgendwann schlapp gemacht abends und bin dann schon um 2:30 ins Bett gegangen. Die Konfessionen haben es intensiv länger gemacht und das Ergebnis war, dass wir alle etwas müde, aber ganz glücklich zurückfuhren, dass sie gesagt haben, wir müssen uns wiedersehen, wir müssen die Norderstedter zu uns nach, hier ins Dorf einladen. Ist dann passiert, war total klasse. Naiv wie ich war, habe ich aber gesehen, die haben ein paar Fotos gemacht, habe gesagt, vielleicht auch ein paar Fotos mehr. Ja, könnt ihr mir die vielleicht irgendwie alle per E-Mail zuschicken? Und ich kriegte so ein mitleidiges Grinsen und sagte, ja, wir können die schicken, aber wir schicken ja lieber einen Link. Es sind über 2000 Fotos, die wir an dem Wochenende gemacht haben. Aber ich finde, das sagt was. Da ist einfach ganz, ganz viel passiert. Und das Thema Islamablehnung, es war keine direkte Feindlichkeit, aber Islam, die Ablehnung, das Thema war einfach durch.
Also der Schlüssel ist eigentlich
Begegnung.
Begegnung.
Ja.
Ich denke, das ist ja auch so.
Jetzt komme ich mal zu dem zurück, was ich anfangs gesagt habe. Ja. Es ist eben kein Dialog zwischen Religionen, sondern eine Begegnung zwischen Menschen. Und das ist das, was mir beim interreligiösen Dialog auch so wichtig ist. Und zugleich gibt es natürlich auch wie sowas wie eine, ja, in Anführungsstrichen politische Dimension. Also ein ganz kleines, banales Beispiel. Ich war der in Dithmarschen Gemeindepastor, auch Beauftragter für die damals noch 2 Kirchenkreise Dithmarschens für den christlich-islamischen Dialog, hatte also ganz engen Kontakt zu den Moscheegemeinden und die fragt mal, wie seid ihr eigentlich angekommen in Dithmarschen? Wie geht's euch eigentlich hier? Ja, sagten die. Damit wir als Muslime wirklich gut leben können, brauchen wir eigentlich 2 Sachen. Würdige Gebetsräume, die haben wir. Und würdige Begräbnisstätten, die haben wir eher nicht. Muslimisches Gräberfeld gab's ja nicht. Okay, aber ich war ja nicht nur im muslimischen Zusammenhang als Gemeindepastor unterwegs, sondern ab und zu auch in christlichen und in kirchlichen. Da hatte ich zum Beispiel auch zu tun mit dem Kirchenkreis, wo ich immer wieder dann vom den Friedhofsbeauftragten höre, also wirtschaftlich haben wir ein Problem, weil gerade auch die Zentralfriedhöfe, da gibt es jetzt immer mehr so den Trend zu Urnenbeisetzungen und anonymen Beerdigungen. Das heißt, wir haben große Flächen, die gar nicht abgefragt werden und die Alternativen, die genutzt werden, da kommen wir finanziell vorne und hinten nicht zurecht. Und da habe ich gesagt, die beiden, da sind aber nur 2 Parteien, die wollen zusammengeführt werden. Hat im Endeffekt geklappt, war ein ganz, ganz langer Prozess, weil dann auch sehr genau gefragt werden musste, was muss eigentlich aus islamischer Perspektive gewährleistet sein mit Bestattung im Sarg oder ohne und wie ist es mit der Begrenzung in der Liegedauer und da musst du in einem Fall sogar nochmal eine Fatwa eingeholt von der Al-Azhar in Kairo, aber es war durchaus schon ein bisschen höher gehängt. Im Endeffekt war es so, dass es jetzt ein großes islamisches Gräberfeld in Heide in Holstein gibt, was mittlerweile von den Muslimen gut angenommen worden ist und wo im Grunde alle Beteiligten wirklich mit zufrieden sind. Ich kann noch ein anderes Beispiel nennen. Und ich sage mir so ganz bewusst, es sind die jetzt keine großen, spektakulären Geschichten, sondern eher die banalen. Ich glaube, es war Ottensen, wo so ein oder Altena, ich frage mich jetzt nicht, welcher Stadtteil, aber da gab es einen kleinen Kinderspielplatz, wo eigentlich keine Eltern Lust hatten, auch irgendwie ihre Kinder hinzuschicken. Voll von Spritzen und sonst was. Und wo dann irgendwann mal die Moscheegemeinde vor Ort, die Kirchengemeinde vor Ort gesagt haben, so, da gehen wir mal ran. Und dann haben sich muslimische und christliche Eltern mal den ganzen Tag hingesetzt, oder nicht gesetzt, die waren auf dem Platz und haben den richtig schier gemacht, total viel in sauber gemacht und danach sowas organisiert, dass immer irgendwelche Eltern da sind. Und seitdem kann dieser Spielplatz wieder, ja, ist so, dass man da die Kinder wieder hinschicken kann, ohne Sorge haben zu müssen. Ich finde, diese ganz praktischen Dimensionen des Dialogs, einfach was gemeinsam machen, sich für ein gemeinsames Ziel einsetzen. Und ich sag mal, wenn ich mich jetzt zum Beispiel gemeinsam mit Juden und Muslimen für den Frieden einsetze, dann ist es durchaus auch legitim, dass das Engagement christlicherseits theologisch anders begründet wird als jüdischerseits und jüdischerseits wieder anders als muslimischerseits. Das macht aber nichts. Man kann das es in unterschiedliche Gründe haben und sich trotzdem für dasselbe Ziel einsetzen. Oder Umweltschutz, Bewahrung der Schöpfung. Da gibt es durchaus ein paar unterschiedliche Aspekte und trotzdem kann man sich ohne Wenn und Aber für dieselben Ziele einsetzen. Und das ist dann auch wieder auch etwas, was dann wieder auch zutiefst friedensstiftend ist, weil es eben Menschen in der Gesellschaft zueinander bringt, wenn man was miteinander gemeinsam macht, das verbindet.
Sehr schön, das ist ein schönes Schlusswort. Das nehme ich mir mit. Es geht um beim Dialog, interreligiösen Dialog, um Begegnung. Und zwar Begegnung zwischen Menschen und nicht zwischen Sachen oder Religionen. Es geht um einen echten Austausch, eine echte Begegnung. Ich nehme mir mit, in dieser Begegnung, auch wenn es erstmal Überwindung kostet, und vielleicht auch erst in dem ersten Schritt auch eine Verunsicherung ist, am Ende werde ich selber gestärkt und die Schätze des eigenen Glaubens leuchten mir neu auf und werden mir neu wichtig. Ich werde neu drauf gestoßen. Und wenn das gut geführt wird, entdecken wir auch in einem Miteinander, wie du es vorhin sagtest, Felder oder Gemeinsamkeiten, die erst dann wirklich greifbar werden, wenn wir diesen Dialog geführt haben. Also jetzt Bewahrung der Schöpfung oder Frieden, oder einfach nur was Menschliches, ja. Genau. Dankeschön. Ich glaube, das ist sehr konkret geworden und praktisch.